SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsässer, guten Abend. Wir kaufen zu viel und werfen zu viel weg. Lebensmittel sowieso, aber auch Kleidung. Viele Kleidungsstücke werden Umfragen zufolge nur zweimal getragen und wandern dann in den Schrank und dann irgendwann in den Müll oder die Altkleidersammlung. Außerdem ist Mode ein gewaltiger Umweltverschmutzer. Man braucht Wasser und Chemikalien zur Herstellung. Es entsteht Mikroplastik. Die Arbeitsbedingungen sind oft miserabel. Und der CO2-Ausstoß der Modeindustrie ist angeblich höher als der aller Kreuzfahrtschiffe zusammen. Nachhaltigkeit, schönes Wort, schwer umzusetzen. Aber bevor wir jetzt alle schlechte Laune kriegen, ich spreche heute mit einem Mann, der etwas tun will gegen diese sogenannte Fast Fashion und für nachhaltigeres Wirtschaften. Robin Balser hat vor 5 Jahren die Firma Vino Kilo gegründet. Die handelt mit gebrauchten Anziehsachen zum Kilopreis, wobei man das heute Vintage-Mode nennt. Klingt gleich viel schicker. Herzlich willkommen bei Tandem, Robin Balser.
Hallo.
Herr Balser, wir sehen Sie leider nicht. Sie sind aus dem Mainzer SWR-Funkhaus zugeschaltet. Deshalb die Frage, was tragen Sie heute?
Also ich trage natürlich alles heute Secondhand, so wie jeden Tag. Ich habe eine pinke Hose an und einen alten Lederjacke von meinem Vater, ganz der Passion nach.
Aber ich vermute schon, dass zwischen Hose und Lederjacke noch irgendwas ist.
Ja, genau.
Nämlich?
Ein T-Shirt und ein schöner gelber Lacoste-Pulli.
Also Sie mögen es bunt?
Sehr bunt.
Also kann man sagen, Sie haben so einen richtigen Stil für sich auch entwickelt, was farblich so dabei sein muss?
Also die Leute, die mich kennen, die würden sagen, ja. Also ich falle aus der Reihe raus und wenn man durch Mainz läuft, dann sagt der ein oder andere auch mal hello zu mir. Also das ist schon...
Weil es ein bisschen kostümiert aussieht oder...
Weil es nicht dem Status Quo entspricht, also weil es einfach anders ist wie andere Leute.
Also weil Sie ein farbenfroher Punkt in der Landschaft sind.
Genau, also ich ziehe mich immer so an, wie mein Gemüt ist und Farbenfrohigkeit, das ist so ein bisschen wie ich halt bin und das macht Spaß, glaube ich einfach.
Also gute Voraussetzungen, um positiv in die Welt rauszugehen und sie vielleicht auch ein bisschen besser zu machen. Herr Balser, erklären Sie doch mal, wie genau funktioniert das Geschäftsmodell?
Also wir bei Vino Kilo, wir sind irgendwann 2015 gestartet mit der Mission, eine Alternative zu Fast Fashion zu kreieren. Und wir haben dies gemacht, indem wir Vintage-Kleidung zum Kilopreis verkaufen. Wir haben Events organisiert, auf denen es neben Foodtrucks, Live-Musik halt diese Vintage-Mode gibt. Man kommt auf die Events, man tut was in seinen Beutel rein und am Ende wird zum Kilopreis die Kleidung quasi verkauft.
Und was kostet so ein Kilo dann?
So ein Kilo, das kostet unterschiedlich zwischen 35 und 45 Euro, je nach Stadt oder Land.
Mhm, das heißt, Sie haben es dann von Anfang an auch in anderen Ländern gemacht.
Genau, wir sind also wie gesagt 2015 gestartet in einer kleinen 100 Quadratmeter Studentenwohnung und innerhalb von kürzester Zeit lief das so gut, dass wir inzwischen in 8 verschiedenen Ländern europaweit Vintage-Kleidung vertreiben.
Und wo kommt die her?
Wir arbeiten europaweit mit 50 Kleidungsverwerter oder Recycler zusammen. Das ist alles Wegwerfkleidung, also 100% Secondhand. Wir haben vor Ort Leute, die diese Kleidung anhand von unseren Daten quasi rauspicken. Die wird gewaschen, die wird gesteamt, manchmal auch repariert.
Also gesteamt, also gedampfbügelt.
Ne? Gedampfbügelt, also wirklich so im großen Umfang, weil es ja wirklich um Massen geht. Und dann kommen die zu unserer Halle in Bodenheim. Wir sind in der alten Kümmerling drin. Und
ja. Kümmerling, der Kräuterbitter?
Genau, die sind dort rausgezogen und wir durften jetzt in diese Halle rein und können uns dort vergrößern.
Das heißt, Sie kriegen das auch vom Roten Kreuz oder so?
Vom Roten Kreuz tatsächlich kriegen wir nichts, aber alles, was irgendwie also weggeschmissen wird und nicht irgendwo in andere Wertschöpfungen reingebracht wird, kommt irgendwann zu so einem Kleidungsverwerter. Dieser entweder macht das zu Teppichen oder Putzlappen, verarbeitet die Kleidung weiter. Manchmal vertreibt sie auch nach Afrika oder Südostasien und wir sind quasi in dieser Schnittstelle drin und picken dort die Kleidung raus, bevor die weiterverarbeitet wird.
Das heißt, wenn ich jetzt so ein schönes schwarz-weiß kariertes Sakko habe und ich will das nicht wegschmeißen, ich könnte jetzt nicht zu Ihnen gehen und sagen, Herr Balser, hier können Sie haben.
Doch, zu 100%. Wir würden uns sogar sehr drüber freuen, weil es dann einfach im direkten Wege zu uns kommt.
Also das geht auch, das nehmen Sie auch an?
100%.
Ja. Was nehmen Sie eigentlich an? Nehmen Sie alles an oder gucken Sie schon, was Sie brauchen können?
Also fairerweise muss man sagen, dass wir unheimlich viel mit Daten arbeiten. Wir müssen halt gucken, welche Kleidung geht und welche nicht. Und man muss wirklich dazu sagen, dass vor allem die Vintage-Mode, nicht nur weil sie im Trend ist, aber auch einfach, weil sie von der Qualität höher ist als, jetzt sage ich mal, Fast Fashion, was jetzt weggeschmissen wird, eignet sich einfach viel besser für uns.
Ja, ja, aber sprechen wir dann von Pullovern aus den 80ern oder so? Ich hab noch keine rechte Vorstellung.
Also ein Beispiel, wir haben so diese Hawaii-Shirts, diese Magnum-Hawaii-Shirts haben wir haben Crazy-Shirts, wir haben alte Denim-Shirts, Denim-Jacken, wir haben alte Motor-Jackets, wir haben alte Flare-Pants, also wirklich so die verschiedensten Kategorien.
Was sind denn Flare-Pants?
Das sind so Pants, die unten so ein bisschen aufgehen. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Aber ja.
Also so ein bisschen Pluderhosen-mäßig, so aus dickem Stoff, also samtmäßig.
Die haben wir auch, ja, aber es sind mehr diese Hippie-Hosen, die man ja in der Hippie-Bewegung getragen hat. Davon haben wir auch einiges. Also wirklich, man kann quasi von den 60ern hochgehen bis zu den 90ern. Wir haben aus jeder Dekade wirklich einen bunten Mix an Kleidung.
Der Name klingt ja total nett. Vino Kilo, aber wofür steht der? Also ja wohl nicht für ein Kilo Wein.
Nee, nicht für ein Kilo Wein. Aber bei uns auf den Events muss man wirklich sagen, es geht um die Experience. Wir haben eine schöne Halle angemietet, wir haben dort Foodtrucks, wir haben Live-Musik und es gibt auch leckeren Vino. Und weil wir Nachhaltigkeit wirklich in so einem Rahmen des Genusses gedacht haben, haben wir damals spaßeshalber wirklich dieses Vino da mit reingepackt. Und das ist eine Bedeutungsebene. Die zweite ist einfach, dass Vintage eher auch vom Weinmachen her kommt. Und das sind so diese Doppelbedeutung.
Und wie kamen Sie auf diese Idee? Gab es da so einen Aha-Moment für Sie?
Ja, den gab es tatsächlich. Ich habe in Holland studiert und hatte dort eine Art Kleidungsbibliothek. Und der Vermieter hat uns rausgeschmissen und uns eine Woche Zeit gegeben, da rauszugehen. Und wir haben gesagt, oh nein, was machen wir jetzt? Und haben dann damals einen Kiloverkauf gemacht, um die Kleidung da rauszubekommen. Und das ist irgendwie viral gegangen in Facebook. Und dann hat ein Freund aus Mainz, Dominik Breu, gesagt, hey, bring das doch mal nach Mainz. Und dann haben wir hier in der Wohnung das gemacht. Und ja, da gab es eine Riesenschlange um den Gartenfeldplatz rum. Und ja, das ist dann einfach durch die Decke gegangen.
Kleidungsbibliothek? Also haben Sie Mode studiert oder?
Nee, ich habe keine Mode wirklich studiert, aber ich habe einfach immer schon eine große Passion für Kleidung gehabt, auf Flohmärkten gestanden und habe diesen inneren Trieb wirklich gehabt zu sagen, hey, ich glaube, man kann die Welt ein bisschen besser machen, indem man endlose Kleidungszyklen kreiert. Und da war meine erste Idee wirklich so eine Art, das Tauschen und Teilen von Kleidung und dann bin ich in diese Kiloverkaufschiene dann reingerutscht, wie ich gerade so erzählt habe.
Ja. Was meinen Sie, wie könnte man das hinkriegen, dass wir alle nachhaltiger leben? Das ist jetzt eine große Frage, aber Sie sind ja schon ein bisschen dabei.
Es ist eine wirklich große Frage. Generell, also ich glaube, dass wir auf einem richtigen Weg sind, aber es ist vor allem der Konsumenten, also wir alle sind in der Verantwortung. Wir müssen jeden Tag schauen in allem, was wir kaufen oder wie wir konsumieren, ob das wirklich noch so einhergeht mit der Welt und wirklich immer daran denken, dass wir Kinder haben oder die auch Kinder kriegen werden und dass wir denen wirklich eine schöne Welt hinterlassen.
Haben Sie ein Vorbild so beim Thema Nachhaltigkeit, Sachen wiederverwenden?
Also ich habe mehrere Vorbilder, aber ich lebe bei meiner Oma und sie hat mir immer so erzählt, wie es in ihrer Kindheit so war. Und sie hat erzählt, dass sie, wenn sie irgendwo einkaufen gegangen ist, hat sie so ein Netz mitgenommen, wo sie ihre ganzen Produkte reingehabt oder Dosen, wo sie die Produkte aufgefüllt hat. Und wenn was kaputt gegangen ist, wurde das auf Gedeih und Verderb einfach repariert. Und diese Art des Konsumierens, da hoffe ich, dass wir eigentlich wieder drauf hingehen, weil das ist wirklich nachhaltig.
Das heißt, da wird auch nichts weggeworfen, da wird repariert.
Genau.
Können Sie selber stopfen oder hat die Oma es Ihnen beigebracht?
Ja, also ein paar Basics kann ich, aber Oma ist Profi.
Oh wow, aber das heißt, ich muss echt sagen, wir hatten hier unterm Arm so ein Loch. Ich habe es jetzt machen lassen beim Schneider, aber ich habe gedacht, oh, wenn ich selber könnte. Und Sie können das?
Ja, so ein paar Basics kann ich auf jeden Fall.
Oh, finde ich doch schon mal beeindruckend. Mein Gast in SWR 2 Tandem ist der Mainzer Unternehmer Robin Balser. Er ist 31 Jahre alt und hat vor 5 Jahren den Gebrauchtmodevertrieb Vinokilo gegründet. Herr Balser, Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass Sie schon recht früh auf diesen Gedanken der Nachhaltigkeit gekommen sind durch Ihre Großmutter, die wahrscheinlich noch Kriegsgeneration ist. Das heißt, haben Sie dann auch schon in Ihrer Kindheit irgendwie so Secondhand-Kleidung, was Sie ja nicht nur zum Geschäftsmodell machen, sondern auch zu Ihrem persönlichen Kleidungsstil schon irgendwie getragen oder bekommen?
Also ich glaube, auf das Thema Nachhaltigkeit schon einfach über meinen ganzen Umfeld gekommen. Da gehört meine Großmutter, wo ich aktuell dazu wohne, die Kriegsgeneration ist, aber vor allem meine Eltern, weil die haben schon vom Nachbarn immer die Kleidung geliehen, hat gesagt, Robin, das ist vom Nachbarsjungen, hier zieh mal an, das ist Secondhand. Und für mich war Secondhand immer was Besonderes. Das war nie Second Class, sondern für mich war das immer First Class.
Also das heißt, Sie haben auch nicht viel neue Klamotten gekauft als Kind oder gekauft bekommen?
Eher weniger. Das war wirklich dann immer so ein besonderer Anlass. Aber ich habe früh gemerkt, dass ein Pulli vom Nachbarsjungen eine höhere Wertigkeit hat, einfach wegen der Geschichte oder weil es einfach mehr persönlicher ist, als wenn man irgendwo in ein Geschäft geht und irgendwas dort kauft. Und das war, ja, was Schönes.
Das heißt, man muss den Nachbarsjungen aber auch einigermaßen nett finden, oder?
Der war ein absolutes Vorbild.
Sonst passt die Aura nicht,
hat
oder?
Hat Schlagzeug gespielt, hat Star Wars geguckt, das war für mich immer was ganz Besonderes.
Und wie hat Sie das dann in Ihrer Schulzeit geprägt? Also wenn Sie dann mit anderen Klamotten rumgelaufen sind, also wir reden jetzt, Sie sind Jahrgang, jetzt muss ich kurz rechnen. 91, ja. Genau, und 90, also 90er Jahre, hallo, also die frühe Nuller, das war, was war denn da im Zweifelsfall, Nike etc. Wie war das dann, wenn Sie nicht diesen Markenkrempel hatten?
Das war nicht ganz einfach, da bin ich ganz offen. Also man muss schon sagen, also in der Schule warst du schon jemand, wenn du eine bestimmte Nudie-Hose oder G-Star-Hose getragen hast, die irgendwie 150 € gekostet hat, das war schon ein Thema. Aber ich war einfach stolz immer und mein Bruder auch, als er in der Schule war, genauso. Und das war für uns was dann irgendwie, wo wir einfach durchgegangen sind mit.
Also haben Sie richtig negative Reaktionen bekommen?
Ja, also das auf jeden Fall. Also das ist schon etwas, wo ich sage, Leute haben schon immer mal so gesagt, ey, was hast denn du da angezogen? Ja.
Sie haben in einem Interview mal gesagt, ich war anders als die anderen. Anders wird in Deutschland nicht immer anerkannt. Aber ich glaube, damit meinten Sie nicht nur die Art, wie Sie sich gekleidet haben, oder? Sondern auch Ihre Wurzeln.
Was die alles wissen. Also generell, also meine Mutter kommt aus Indien. Die ist mit 16 nach Deutschland gekommen. Das sieht man mir, glaube ich, so gar nicht an. Und das einfach, wie wir groß geworden sind und vom Denken her, das war schon irgendwie anders als die anderen Kinder im Jahrgang und in der Klasse.
Inwiefern anders?
Ja, also nicht nur so wirklich vom Kleidung her, aber auch einfach, wie sie gedacht haben, was für Werte ihnen wichtig waren. Und da, glaube ich, waren wir schon so ein bisschen voneinander weg.
Wo würden Sie sagen, ist da der indische Einfluss bei den Werten? Also Familie vielleicht ganz groß?
Also Familie ist ganz, ganz groß. Für meine ganzen Freunde war es immer damals nicht verständlich, warum man am Sonntag mit der Familie zusammen verbringt und nicht irgendwie bis morgens um 6 irgendwo rumhängt und was trinkt oder sowas. Das war also diese ganze Familienzugehörigkeit, immer nach Indien zu gehen, alle Verwandten zu sehen, dort auf Hochzeiten und Opa dauernd, das war schon etwas anderes.
Also ich vermute mal, in der Zeit sind dann Ihre Mitschüler halt nach Italien in Urlaub gefahren, ne? Oder so, ne?
Ja, oder Mallorca.
Ja. Und bei Ihnen war es immer Indien, ne? Was hatte das für positive, aber vielleicht auch negative Effekte für Sie?
Ganz, ganz offen, wenn man da zu dieser Zeit dort war, da habe ich immer schon gedacht, oh, ich würde gerne mit meinen Kumpels dort mitgehen, aber
jetzt nach Mallorca oder was?
Ja, weil das auch so eine Art Druck war. Ja, die haben alle gesagt, oh, du kommst nie mit, komm jetzt einfach mal. Aber dann, wenn man in Indien da ist, dann erlebt man einfach so unheimlich viel und bin immer zurückgekommen und hatte so viel erlebt, dass ich gar nicht den Leuten davon erzählen kann, weil das da Tage gefüllt hätte. Und das war immer irgendwie was ganz Besonderes und ich war immer sehr, sehr glücklich, auch meine ganze Familie da zu sehen, an einem Tisch mit 40 Leuten zu sitzen oder im Raum und das war, ja.
Also Tage habe ich jetzt auch nicht für Sie zur Verfügung, aber vielleicht können Sie mal kurz, also so viel Sendezeit haben wir sicherlich, wenn Sie kurz mal überlegen, so was Ihnen als erstes durch den Kopf schießt, wenn Sie an Indien denken. Ob das, weiß ich, ob das ein Geruch ist oder eine Farbe oder ein Bild oder so.
Ich würde sagen, das ist schon ein Geruch Geruch und Töne zur gleichen Zeit, weil dieses, wenn man aus dem Flughafen, der wirklich dann so international ist, rausgeht auf die Straße und auf einmal das ganze Hupen, diese ganz verschiedenen Gerüche von Essen und das ganze Umfeld einfach in sich aufnimmt. Das ist etwas, wo mich einfach erdet sofort, weil es einfach mir so bekannt ist.
Und dann sind Sie 2003 mit der Familie in Dubai gewesen, also auch wieder eine ganz andere Erfahrung, waren dort auf der Ganztagsschule, ich glaube 3 Jahre lang. Wie war das dann so?
Ja, das war, also mein Vater hat damals für Lufthansa gearbeitet, der wurde dorthin stationiert und für uns war das wirklich eine schöne Erfahrung. Wir haben in einem Umfeld mit ganz verschiedenen Leuten aus der ganzen Welt quasi zu tun gehabt und ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt, weil wenn man jetzt zum Beispiel meine Firma reinschaut, dann ist das quasi wie diese International School, wo ich damals war.
Nämlich?
Ja, wir also aktuell bei Vino Kilo haben wir Leute aus 38 Nationen. Ich glaube, das ist schon etwas Besonderes für Mainz.
Ja, vor allem, naja, ich würde sagen, nicht nur für Mainz. Also ich glaube, da sind ja, glaube ich, 40 Angestellte oder so. Das heißt, da kommen also keine zwei aus demselben Land fast.
Nee, wir sind ein paar mehr als 40. Also wir sind mit Werkstudenten und Minijobber sind wir bei 130. Wir sind bei so 45 Vollzeitangestellten.
Gut, aber kann man auch sagen, also da kommen nicht mehr als 3 aus einem Land, mehr oder weniger.
Genau, also es ist schon was sehr Besonderes.
Und Sie waren dann zum Studium ja auch schon wieder woanders, nämlich in Groningen, Niederlande. Ja. Wie leicht fällt Ihnen das, sich woanders einzugewöhnen?
Ja, super leicht. Also ich habe mehrere Praktika im Ausland auch vorher gemacht. Das war für mich immer was Einfaches, irgendwo anders Fuß zu fassen.
Und trotzdem, man hört es ja auch ein bisschen Ihrer Sprache an, dass Sie ein Mainzer sind oder zumindest da aus dem Rheinhessischen kommen. Ist das trotzdem Heimat, Rheinhessen, Mainz?
Es ist eine Heimat. Ich finde, Indien ist genauso Heimat, aber ich habe diesen Dialekt einfach.
Wir haben gerade darüber gesprochen, also Sie waren als Teenager eine Zeit lang mit Ihrer Familie in Dubai, sind dann zurückgekommen, da waren Sie so 16. Wie ging es denn dann weiter?
Ich bin mit 16 nach Mainz zurückgekommen, habe dort mein Abitur im Frauenlob-Gymnasium gemacht und bin dann quasi in die weite Welt gestartet, habe ein Praktikum in der Dominikanischen Republik gemacht, in Indien und bin dann über Umwege nach Groningen in Holland gelandet, wo ich dann dort International Business studiert habe.
Was für Praktika waren das?
Oh, das war einfach komplett quer. Das war bei einem E-Commerce-Unternehmen in Indien und das war bei einem Handels- und Airline-Agentur in der Dominikanischen Republik.
Und ich glaube, in Indien, das ist sogar irgendwie familienmäßig verbandelt, ne?
Ja, 100%. Ja, da hat man wirklich einfach mal bei der Verwandtschaft geguckt, was die so machen und ja, die waren in einer wirklich spannenden Zeit in Indien und haben dort ein großes E-Commerce-Unternehmen aufgebaut und da habe ich wirklich viel Inspiration und Ideen mitgenommen.
Also E-Commerce muss man sagen, das ist elektronischer Handel, ne? Elektronischer Vertrieb, aber mit Kleidung handeln die aber nicht?
Nee, mit Kleidung nicht. Die sind so eine Art, ein Gutscheinverkäufer online gewesen.
Also irgendwie, weiß ich nicht, kaufen Sie so und so viel Gutscheine, kriegen Sie ein Essen umsonst oder so.
Genau, sowas.
Und Sie haben ja vorhin schon gesagt, Mode, das hat Sie immer interessiert. Aber jetzt so als Beruf, hätte es dann auch eine andere Branche für Sie sein können oder haben Sie gar nichts anderes sich überlegt?
Als Beruf, glaube ich, hätte es viele Branchen sein können. Aber man muss sagen, ich habe immer diesen Gedanken gehabt, dass ich mal selbst ein Business aufbauen wollte. Also diesen inneren Trieb, ein Unternehmer zu sein, das habe ich, glaube ich, seit ich 14, 15 bin. Und ich hätte in verschiedene Bereiche reinschauen können, aber wirklich, das war sehr stark in mir.
Ich habe da auch irgendwas mit Wasserpfeifen gelesen. Ne?
Das ist, was Sie alles wissen, oh Gott. Das ist etwas peinlich. Nee, ich habe auch mal mit Wasserpfeifen gehandelt, ich habe mal mit Wein gehandelt, ich habe mal Fußballtrikots verkauft.
Alles während des Studiums?
Alles während des Studiums.
Oder sogar davor noch, oder?
Und davor. Ja.
Aber das heißt, ja gut, das klingt so ein bisschen nach Import-Export, ne?
Genau.
Wo kamen die Wasserpfeifen her?
Die kamen aus Dubai.
Ah, und deswegen hat, verstehe, das, die haben sich dann quasi schon mal mitgebracht.
Deswegen sind meine Eltern nach Dubai gezogen. Nein,
natürlich nicht, nein. Damit sie den Wasserpfeifenhandel aufmachen können.
Nee, das war dann so eine Konsequenz. Da haben wir gesehen, was es dort für Möglichkeiten gibt und ja, habe damit etwas gehandelt.
Hat es dann irgendwie also auch schon so funktioniert, dass sie gedacht haben, hey, ich tauge zum Unternehmer?
Ich würde sagen, ja, also man macht natürlich unheimlich viele Fehler, aber die sind auch alle irgendwo Bausteine für die Zukunft. Und es ist nicht so, dass ich meinen Eltern hingegangen bin und habe gesagt, hey, ich werde nie einen anderen Beruf lernen oder ich werde nur Unternehmer. So war das nicht, aber ich hatte das für mich eigentlich schon sehr früh entschlossen und habe immer geguckt, wo ich mir Wissen aneignen kann. Und das meiste Wissen habe ich einfach im Doing ja, dann so ein bisschen mitgenommen.
Das heißt, so eine Festanstellung oder so, was wäre das für Sie?
Nee, wäre nicht in Frage gekommen.
Wir hatten es ja schon, Sie sind ganz gut rumgekommen für Ihre Anfang 30. Also Sie waren nicht nur in Groningen, sondern laut Lebenslauf auch noch in Estland und im Silicon Valley. Was haben Sie da dann genau gemacht?
In Estland habe ich auch ein Praktikum gemacht und das war, glaube ich, die Erfahrung, die mich, glaube ich, als Unternehmer am meisten geprägt hat, weil man Estland, als ich dort hingegangen bin, die waren gerade so diese Skype-Welle mitgenommen und da waren unheimlich viele junge Unternehmen, die quasi gegründet haben und das habe ich als Land einfach oder ich als Person das Land einfach voll erleben dürfen und nach Estland hatte ich dann so ein Stipendium bekommen für so ein 10-wöchiges Unternehmer-Bootcamp sozusagen. Und da habe ich mit wirklich Unternehmern aus ganz Silicon Valley zu tun gehabt, unter anderem mit Tim Draper, der jetzt mehrfacher Bitcoin-Billionär ist. Und diese ganzen Erfahrungen haben mich wirklich sehr geprägt.
Gut, jetzt haben Sie gerade mal das Wort Billionär fallen lassen. Also insofern Geld und richtig was rumholen ist trotzdem bei aller Weltverbessererfreude eine Motivation.
Ja, also ich würde sagen, ich glaube, bei mir steht Geld wirklich nicht im Vordergrund. Ja, es ist nicht eine Motivation, aber ich glaube daran, dass man eine bestimmte Wertschöpfung kreieren muss, um sein Unternehmen größer zu ziehen. Und ich denke immer an die Wertschöpfung, die dann die Konsequenz größer ziehen des Unternehmens und dann mehr Impact macht. Und so sehe ich das so ein bisschen, dass es eine Verkettung ist. Und ja, und wenn ich irgendwann Europa oder weltweit eine Alternative zu Fast Fashion geben will, dann muss ich dafür auch ein profitables Unternehmen führen.
Ja, schon. Aber wollen Sie damit reich werden?
Persönlich ist das nicht mein Ziel. Also zu 100% nicht, sondern ich sehe die Mission wirklich an allererster Stelle. Und wer mich kennt, der weiß das auch.
Aber das heißt, insofern sind diese Silicon Valley-Typen gar nicht unbedingt in dieser Hinsicht ein Vorbild für Sie?
Die sind in dieser Hinsicht gar nicht. Ich bin auch zurückgekommen, habe meinen Eltern gesagt, da gibt es wirklich viel Mist und viel Hype im Silicon Valley und das hat mich nicht so sehr inspiriert. Aber diese Mentalität, immer wieder aufzustehen, es zu probieren und wirklich groß zu denken, das war etwas, wo ich gesagt habe, das ist wirklich sehr inspirierend. Das ist auch anders wie hier in Deutschland und das habe ich auf jeden Fall auf meinen Lebensweg mitgenommen.
Was ist da anders in Deutschland?
Ja, also wenn man zum Beispiel hier in Mainz irgendwas startet und da hatte ich immer so das Gefühl, dass man wirklich diese Bedenkenträger dann erstmal an die Front schickt und 10-mal gesagt bekommt, warum es nicht geht, bevor mal einmal gesagt bekommen, es geht. Und das war einfach anders dort.
Also auch von Banken oder so? War das so? Oder?
Ja, von Banken, von allen Instituten. Und man kriegt immer irgendwie etwas in den Weg gelegt. Und gar nicht so dieses einfach probieren, einfach machen, lernen aus dem Scheitern und dann das nächste gründen. Das ist so die Silicon Valley Mentalität.
Blödester Satz, den Sie je gehört haben.
In Mainz jetzt?
Ja, eben, auch wo Sie gerade so die Schwierigkeiten oder die Bedenkenträger schildern.
Blödester Satz, den ich je gehört habe, war, ja, sprech mal mit der Bank, hol dir ein Darlehen und dann fang was an. Oder schreib einen Businessplan und dann starte mal.
Und in Silicon Valley würde man sagen, hey, hier sind $10,000, probier.
Nee, da würde man sagen, probier's und genieße den Weg und lerne in dem Weg dein Business größer zu ziehen.
Sie haben ja angefangen, das haben Sie vorhin erzählt, mit kleinen Verkaufsmärkten, wo auch Live-Musik ist, wo es irgendwie nett aussieht, wo es ein bisschen Wein auch gibt. Haben also quasi selber so kleine Verkaufsfestivals gemacht. Das heißt, Sie haben aber bewusst auf Läden verzichtet. Oder kommt das irgendwann noch?
Ja, wir haben bewusst auf Läden verzichtet und so klein waren diese Verkaufsanstaltungen nicht. Ja, also wirklich ich glaube, die zweite Verkaufsanstaltung hat schon irgendwie 800 Leute gezogen, die dritte schon an die 3000 Leute. Das ist wirklich von Tag 1 durch die Decke gegangen und wir haben immer gesagt, hey, Läden können wir uns in der Zukunft vorstellen, aber aktuell mit einer 2 Tage, 3 Tage so eine Eventveranstaltung erreichen wir mehr Leute, als ein Laden über 4-5 Monate erreicht. Und deswegen hat es für uns gar keinen Sinn gemacht.
Zu Gast ist Robin Balser. Der Mainzer hat vor 5 Jahren das Unternehmen Vinokilo gegründet, das gebrauchte Kleidung oder Vintage-Mode, klingt eleganter, zum Kilopreis an die Kundschaft bringt. Mit diesem Angebot ist er Vorreiter in Deutschland und er wurde im vergangenen Jahr vom internationalen Wirtschaftsmagazin Forbes auf die Liste der 30 einflussreichsten sozialen Unternehmer unter 30 in Europa gesetzt. Herr Balser, was verstehen Sie selbst unter diesem Schlagwort soziales Unternehmertum?
Also ich verstehe darin jemand, der wirklich ein Unternehmen gründet, aber der wirklich zentrale Aspekt des Unternehmens ist, wirklich einen Impact zu haben auf die Welt und auf die Zukunft für uns alle.
Wie es im Unternehmen dann selber zugeht? Was ist da für Sie sozial?
Also bei uns im Unternehmen, wir haben mehrere Aspekte. Also einmal das Thema Secondhand, dass wir wirklich mit der Mission starten, dann eine Alternative zu Fast Fashion zu geben und damit wirklich ressourcensparende den Menschen eine Alternative bieten. Und der zweite Aspekt, dass wir Menschen aller Herkünfte wirklich eine Möglichkeit geben, eine Chance in Deutschland Fuß zu fassen und in die Berufswelt einzusteigen. Das ist beides für uns absolute Kernthemen in Vinokilo.
Und wie machen Sie das genau? Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, das war bemerkenswert, also 45 Festangestellte, insgesamt so um die 130, 145 Leute, die so dranhängen und das verteilt sie auf, jetzt habe ich schon wieder vergessen, 40 Nationen oder 38 Nationen, also schon sehr, sehr viel. Aber wie machen Sie das, dass Sie sagen, Sie wollen denen einen Weg nach Deutschland ermöglichen? Das heißt, Sie schreiben Visa aus oder suchen konkret in bestimmten Ländern oder schauen in Flüchtlingsunterkünften?
Also es ist so, dass es erstmal so ein bisschen organisch entstanden ist. Wir sind als Team gestartet und dann relativ schnell hatten wir unseren ersten Geflüchteten, der bei uns als Manager wirklich angefangen hat, als Eventmanager. Und das hat sich irgendwie rumgesprochen, dass der eine Chance bekommen hat, bei uns Deutsch zu lernen, bei uns Management Skills gelernt hat. Und dann sind da wirklich viele Leute auf uns zugekommen. Und inzwischen ist es so, dass wir einfach so eine Art sicheres Environment geben oder sicheren Raum geben, wo Leute wirklich sagen, hey, ich traue mich, hier reinzukommen. Ich traue mich, mich selbst zu sein, mich zu entfalten. Und ich werde für diese Firma alles geben. Und damit habe ich auch eine Chance hier in diesem Land.
Das liegt vielleicht auch daran, dass der Chef rumläuft wie ein bunter Paradiesvogel. Da hat man keine Angst, oder?
Das weiß ich nicht, ob das damit zusammenhängt, aber es ist schon so, dass die Leute sich so anziehen können, wie sie wollen bei uns. Wir haben einen Gebetsraum bei uns in der Firma. Wir unterstützen bei allen Papieren, also wirklich der schlimmen deutschen Bürokratie. Wir probieren, mit denen an die Ämter zu gehen. Wir haben auch Anwälte, wenn es Probleme gibt, die uns da speziell helfen. Wie gesagt, Sprache und Managementkurse und all diese ganzen Sachen sind dann wirklich da zu dem, was wir alles machen, nur eine Randnotiz.
Ich meinte damit eigentlich eher, also ein Chef, der selber freundlich, fröhlich angezogen ist, vor dem hat man keine Angst. Also sprich, Sie sind dann auch eher so ein Kumpelchef.
Würde ich schon sagen.
Und ja, auch ein Familienbetrieb. Also wenn ich das richtig verstanden habe, die Oma, die jetzt schon ein paar Mal hier prominent erwähnt worden ist, die arbeitet noch mit bei Ihnen, ne?
Ja, also die Oma, die arbeitet noch mit. Zur Corona-Zeit etwas weniger, muss man leider gestehen. Und die fühlt sich auch ein bisschen einsam. Aber mein Vater ist noch ganz groß mit dabei, hat da richtig Passion und Spaß. Meine Mutter hilft mit Coachings und mein Bruder ist mein Berater. Also die ganze Familie ist dabei.
Schön, oder?
Es ist wunderschön. Das ist, kann ich jedem nur empfehlen.
Nochmal so eine dröge Zahl. Also der Deutsche verbraucht im Schnitt pro Jahr, irgendwo habe ich es gelesen, 12 Kilo Kleidung. Das heißt, ja, da kommt immer genug Nachschub auch rein zu den Recyclingbetrieben, von denen Sie dann wiederum Ihren Modevorrat, also Ihre Modebasis holen können. Aber was meinen Sie, kann man damit wirklich was bewirken gegen die Textilriesen wie C&A oder H&M? Oder was kann man gegen die bewirken?
Ja, also generell glaube ich, wenn wir heute aufhören würden, weltweit Kleidung zu produzieren, könnte man für die nächsten 5 Jahre wirklich jede Person auf dieser Erde jeden Tag mit einem anderen Kleidungsstück ankleiden. Das heißt, wir müssen wirklich aktuell an der Basis rütteln. Die Basis sind die Konsumenten, denen wirklich sagen, dass Secondhand eine Alternative ist, dass Leihen eine Alternative ist, dass Reparieren eine Alternative ist und dass sie wirklich dazu hinbewegen, weniger zu kaufen, weil das ist wirklich 23:45 schon und man muss da wirklich etwas tun.
Aber nehmen die, sag ich mal, die großen Firmen, die ich gerade genannt habe, nehmen die diesen Vintage-Markt war und setzen die vielleicht selber drauf? Die könnten ja auch zu den Recyclingfirmen gehen und sagen, kaufen wir zurück.
Ja, man muss sagen, also wirklich vor 5 Jahren, als wir angefangen haben, haben uns die meisten Leute noch so ein bisschen verpönt und haben gesagt, hey, ihr verkauft Secondhand, was ist das, riecht das, all so Sachen. Aktuell ist es so, dass diese großen Firmen, die springen alle auf diesen Trend auf. Man merkt wirklich, dass es auch unter meinem Stichwort Greenwashing eine Riesenbewegung gibt, wo Unternehmen hingehen und einfach die letzten 10 Jahre, was sie an Profiten erwirtschaftet haben, jetzt dahin investieren, um quasi als grüne Unternehmen zu erscheinen, was natürlich ich schwer kritisiere und auch nicht Sinn der Sache ist.
Weil sie nämlich dadurch nicht grüner werden.
Sie werden dadurch nicht grüner und vor allem geht das nicht vom Herzen her aus. Das ist wirklich nur so ein Gedanke zu sagen, hey, wir müssen irgendwie dafür sichern, dass unsere Aktionäre weiter gut Gelder bekommen und deshalb müssen wir uns verändern, weil der Konsument sich verändert. Und ich glaube, dass wirklich der Konsument auch in den nächsten Jahren da durchschauen wird und diese ganzen Versuche von großen Unternehmen wie Zara, H&M, C&A grün zu werden, wirklich zum Scheitern verurteilt werden. Und deshalb glaube ich, dass Vinokilo wirklich eine super Chance, eine super Zukunft hat und wir auch gegen diese großen Unternehmen bestehen werden.
Wie groß wollen Sie noch werden? Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen da schon eine Europa- oder weltweite Bewegung draus machen. Oder das heißt Bewegung, also Sie wollen dieses Modell, diese Idee verbreiten. Aber ja, wie groß wollen Sie werden? Sie haben jetzt, wie gesagt, 130 Mitarbeiter. Das ist für einen 31-Jährigen schon, finde ich, sehr ordentlich.
Ja.
Aber Aktien, weiß ich, Börsengang oder so?
Also Bewegung ist schon ein super Stichpunkt und das nehme ich sofort. Generell freuen wir uns mit Vinokilo, dass viel mehr Unternehmen jetzt hochkommen und wirklich Secondhand verkaufen oder nachhaltige Kleidung produzieren oder Leihgeschäfte anbieten. Also die Bewegung ist im vollen Gange und da bin ich super glücklich voll. Wie groß wollen wir werden? Also wir sagen immer, dass wir europaweit eine Alternative zu Fast Fashion geben wollen. Das heißt, alle Menschen in allen Großstädten, sage ich mal, Großstadt über 150.000 Besucher sollten das ganze Jahr mit uns Secondhand online und offline kaufen können. Und ob es dann irgendwie einen Börsengang gibt, das weiß ich nicht. Das ist nicht meine Motivation. Aber die Mission, das zu schaffen, ist auf jeden Fall meine Motivation und es wird auch sehr benötigt.
Wie läuft es denn jetzt in der Pandemie eigentlich für Sie? Da haben Sie jetzt, glaube ich, weitestgehend auf online umgestellt.
Ja, also wir haben ein Online-Geschäft, was auch sehr gut läuft. Wir arbeiten dort auch mit About You zusammen und haben den...
Mit wem?
About You, das ist Deutschlands zweitgrößtes E-Commerce-Fashion-Unternehmen sozusagen. Und wir verkaufen auch über ihre Plattform Secondhand-Kleidung und erreichen damit viel mehr Menschen. Also es läuft sehr gut, aber wir freuen uns wieder wegen der Nach-Corona-Zeit, die Events wieder zurückkommen. Aktuell gibt es ein paar wenige Events von uns in der Schweiz und in Spanien.
Kann ich denn auch zu Ihnen in die alte Kömerling-Halle fahren und da was kaufen?
Ja, Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Also wir haben da vorne so ein kleines Shop-Geschäft und da kann wirklich jeder vorbeikommen.
Jetzt aber nochmal eine Frage zum Stichwort Onlinehandel. Ich meine, der verursacht auch wieder CO2-Ausstoß und Verpackungsmüll.
Ja.
Wie gehen Sie damit um?
Also zu 100%. Wir probieren in jedem Teil der Kette, wo wir irgendwo einen Einfluss drauf haben, probieren wir wirklich so nachhaltig zu sein wie möglich. Also wenn man unsere Verpackung nimmt, ist 100% recycelbar. Wir haben die kleinen Beilegzettel, die sind aus einpflanzbaren Papieren. Alle Abholungen sind Go Green. Also wirklich überall in dieser Kette probieren wir so nachhaltig wie möglich zu sein. Und so muss man das auch denken.
Robin Balser, ein Unternehmer, der wirklich etwas verändern will und es auch im persönlichen Leben versucht. Alles Gute für Sie und herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke auch.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Till Kohlwees, Technik Rudiat Hasel. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.